Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Christiane Kess herzlich willkommen. An die 100 Überlebenden des Massenmordes an den Juden durch die Nazis waren heute dabei bei der Gedenkfeier in Jerusalem zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Beim größten Staatsakt seit der Gründung Israels kamen ihnen die schrecklichen Erinnerungen aus den Todescamps wieder. Sie haben sie ein Leben lang mit sich getragen. Heute haben sie sie mit den anderen Anwesenden geteilt und sie haben über eine neue Angst gesprochen, die Überlebende Judith Jägermann so formulierte.
Ich bin ein bisschen misstrauisch, eben deswegen, weil so ein Antisemitismus wieder entstanden ist. Nach dem Krieg war ich sehr froh, dass die Deutschen so lieb und nett zu uns sind. Aber jetzt entwickelt sich wieder ein großer Hass gegen Juden und das macht mir ein bisschen Angst.
Über das Gedenken berichten wir gleich. Wir schauen ins schweizerische Davos, wo Bundeskanzlerin Merkel heute beim Weltwirtschaftsforum gesprochen hat. Und zum Schluss der Sendung nach Polen. Das Parlament stimmt dort heute Abend über ein umstrittenes Gesetz zur Justizreform ab. Die gilt vielen Beobachtern als ein weiterer Schritt des Landes weg von der Demokratie. Die Welt vereint im Kampf gegen den Antisemitismus. Dieses Bild vermittelte sich heute bei der Gedenkveranstaltung in Jerusalem in Yad Vashem, die wohl bedeutendste Gedenkstätte zur Shoah. Zum 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz kamen dort heute mehr als 40 Staats- und Regierungschefs zusammen, um ein Zeichen zu setzen im Kampf gegen die weltweit erstarkende Feindseligkeit gegenüber Juden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier richtete in seiner Ansprache auch eine Mahnung an die Deutschen. Sebastian Engelbrecht berichtet aus Jerusalem.
Bundespräsident Steinmeier bekannte sich zur deutschen Schuld am industriellen Massenmord an 6 Millionen Juden. Die deutsche Verantwortung, die aus der Schuld erwachse, vergehe nicht. Er wünschte, so der Bundespräsident, er könne sagen, wir Deutsche haben für immer aus der Geschichte gelernt. Das kann ich nicht sagen, wenn unter dem Deckmantel angeblicher Kritik an israelischer Politik kruder Antisemitismus hervorbricht. Das kann ich nicht sagen, wenn nur eine schwere Holztür verhindert, dass ein Rechtsterrorist an Yom Kippur in einer Synagoge in Halle ein Blutbad anrichtet.
A bloodbath in a synagogue in the city of Halle on Yom Kippur.
Die dominierende Figur des Gedenkens an die Befreiung von Auschwitz aber war Russlands Präsident Wladimir Putin. Er erschien fast eine halbe Stunde zu spät zu der Veranstaltung und wurde dennoch mit Applaus empfangen. Kurz zuvor hatte Putin gemeinsam mit dem israelischen Staatspräsidenten Rivlin und Ministerpräsident Netanyahu ein Denkmal zur Erinnerung an die Belagerung Leningrads durch die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg eingeweiht. Die Regierungen Russlands und Israels demonstrierten unübersehbar ihre Allianz. Putin erinnerte in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem daran, dass die Nazis Helfer aus anderen Nationen hatten. Er verzichtete aber darauf, im Geschichtsstreit mit der polnischen Regierung um die Mittäterschaft während der Zeit der Hitler-Diktatur erneut Polen zu beschuldigen.
Так на Україні погибло порядка 1,4 мільйона євреїв.
Stattdessen betonte Putin, es seien 1,4 Millionen ukrainische Juden ermordet worden, 220.000 litauische und 75.000 lettische Juden. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu beschwor, es dürfe nie wieder eine Shoah geben. Mit der Gründung des Staates Israel habe das jüdische Volk die Konsequenz aus dem Holocaust gezogen.
Auschwitz ist mehr als das ultimative Symbol des Bösen.
Auschwitz ist mehr als das ultimative Symbol des Bösen. Es ist auch das ultimative Symbol jüdischer Machtlosigkeit. Es ist die Kombination, was passieren kann, wenn unser Volk keine Stimme, kein Land und keinen Schutzschild hat. Heute haben wir eine Stimme, ein Land und einen Schutzschild.
Today we have a voice, we have a land and we have a shield.
Netanyahu dankte für das Opfer, das die Alliierten gebracht hätten, um die Welt von der Hitler-Diktatur zu befreien. Hätten diese nicht ihr Opfer gebracht, dann gäbe es heute überhaupt keine Überlebenden aus dem jüdischen Volk, sagte Netanyahu. Wie der israelische Ministerpräsident warnte auch US-Vizepräsident Pence vor der größten antisemitischen Gefahr heute. Er forderte die Solidarität der anwesenden 48 Staats- und Regierungschefs im Kampf gegen den iranischen Staatsantisemitismus.
In that same spirit, we must also stand strong.
In diesem Geist müssen wir zusammenstehen gegen den führenden Staatspropagandisten des Antisemitismus, gegen die Regierung, die den Holocaust leugnet als Teil ihrer staatlichen Politik und die damit droht, Israel von der Landkarte auszuradieren. Die Welt muss zusammenstehen gegen die Islamische Republik Iran. Pence Aufforderung, gemeinsam gegen den iranischen Israel-Hass vorzugehen, waren die konkretesten Worte zur Frage, wie Antisemitismus künftig bekämpft werden könne.
Der Bericht von Sebastian Engelbrecht. Die zahlreichen Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums im verschneiten Schweizer Bergort Davos haben zu Beginn schon Donald Trump und Greta Thunberg reden hören. Unterschiedlicher hätten deren Botschaften kaum sein können. Die Umweltaktivistin warnte wieder einmal, wie dringend es ist, dass in Sachen Klimawandel schneller gehandelt wird. Dem US-Präsidenten war der Klimaschutz, der übrigens auch ganz offiziell das Hauptthema des Forums in diesem Jahr ist, kein Wort wert. Bundeskanzlerin Angela Merkel probierte heute nun den Brückenschlag und plädierte dafür, die Emotionen mit den Fakten zu versöhnen. Sabrina Fritz berichtet.
Es ist Ihres 12. Mal, dass ich die Ehre habe, Sie begrüßen heißen zu dürfen.
So der Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab. Die deutsche Bundeskanzlerin hat wohl bei keinem anderen ihrer Besuche in den Schweizer Bergen die Welt auf so große Veränderungen vorbereitet.
Diese Transformation heißt im Grunde, die gesamte Art des Wirtschaftens und des Lebens, wie wir es uns im Industriezeitalter angewöhnt haben, in den nächsten 30 Jahren zu verlassen.
Dies sei eine Frage des Überlebens, so Merkel wörtlich. Aber der erfahrenen Politikerin ist auch klar, dass nicht alle Menschen diesen neuen Weg so einfach mitgehen werden.
Und die Unversöhnlichkeit und die Sprachlosigkeit, die zum Teil herrscht zwischen denen, die den Klimawandel leugnen und denen, die ihn sehen und dafür kämpfen, dass wir ihn bewältigen. Die macht mir Sorge und die muss überwunden werden. Da sprechen hier viele Menschen miteinander, die selten miteinander sprechen. Aber es sprechen nicht ausreichend viele Menschen miteinander.
In Davos kommen in der Tat Menschen aus völlig verschiedenen Bereichen zusammen. Vorstandsvorsitzende wie die neue SAP-Spitze, die Chefin von Greenpeace oder UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Für viele ist ein umweltfreundlicheres Wirtschaften ein Thema, aber nicht für alle. Gerade Tech-Unternehmen wie auch SAP sorgen sich vor größerer Regulierung oder einer Digitalsteuer. Auch darüber wurde in Davos heute beraten. Angela Merkel diskutierte bei einem Mittagessen mit Unternehmern aus aller Welt. Dabei ging es vor allem um die Biotechnologie. In ihrer Rede erinnerte sie noch einmal daran, dass die Industriestaaten eine Bringschuld hätten. Sie würden schließlich 80% des CO2-Ausstoßes verursachen. Auch wenn ihre Rede sich erwartungsgemäß zur Hälfte mit der Klimapolitik beschäftigte, ihr zweiter Schwerpunkt war die künftige Rolle Europas. Bis jetzt, so die deutsche Bundeskanzlerin, seien immer Länder zur Europäischen Union dazugekommen. Jetzt würde mit Großbritannien zum ersten Mal ein Mitgliedsland die EU verlassen. Der neuen EU-Kommission gab sie aber auch einen Rat mit auf den Weg.
Europa muss, wenn es dem Anspruch entsprechen soll, den Ursula von der Leyen und die neue Kommission formuliert hat, eine geopolitische Kommission zu werden, sicherlich seine Stimme klarer erheben.
Wie schon vor 2 Jahren, als Angela Merkel ebenfalls nach dem amerikanischen Präsidenten in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum sprach, war auch diesmal ihre Rede eine Art Gegengewicht zur America-First-Politik des Amerikaners. Merkel betonte, dass man nur gemeinsam mit internationalen Institutionen Wohlstand für die gesamte Welt erreichen könne. Sie hoffe weiterhin auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und Europa. Angela Merkel griff den amerikanischen Präsidenten Trump zwar nicht direkt an, erlaubte sich aber zum Ende einen kleinen Seitenhieb.
Wir sind nicht so von der Sorte, dass wir den ganzen Tag darüber sprechen, was bei uns super läuft, sondern meistens halten wir uns damit auf, was nicht so läuft. Da sind die Kulturen unterschiedlich.
Für diesen Hinweis erntete sie einige Lacher.
Aus Davos der Bericht von Sabrina Fritz. Combat 18 bedeutet Kampfgruppe Adolf Hitler. Die Zahl 18 ist ein Szenecode für den ersten und den achten Buchstaben im Alphabet, also A und H. Heute hat Bundesinnenminister Horst Seehofer die gewaltbereite Neonazi-Gruppe Combat 18 verboten. Mehr als 200 Polizisten durchsuchten heute Morgen Wohnungen in 6 Bundesländern. Sie stellten Laptops, NS-Devotionalien und Schlagwaffen sicher, offenbar aber keine scharfen Waffen. Oppositionspolitiker verweisen darauf, dass das Verbot zu spät kommt. Die Anhänger von Combat 18 hätten sich vorbereiten können. Gudula Geuter berichtet.
Es ist ein Verbot mit Ansage. Die Forderung ist alt. Als der rechtsextremistische Hintergrund des Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke manifest wurde, zählten Vereinsverbote dann auch zu den Maßnahmen, die Bundesinnenminister Horst Seehofer ankündigte. Und jeder wusste, gemeint war Combat 18. Heute durchsuchten seit dem frühen Morgen über 200 Polizisten Wohnungen führender Vereinsmitglieder in Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen. Neben Handys, Laptops und Datenträgern wurden auch waffenrechtlich relevante Gegenstände beschlagnahmt, wie das Bundesinnenministerium es ausdrückt, NS-Devotionalien und Propagandamittel. Combat 18 entstand Anfang der 90er Jahre in Großbritannien als rechtsextremistische Saalschutztruppe. Der Name steht für Kampfgruppe Adolf Hitler. In Deutschland wurden erste Strukturen vor gut 20 Jahren öffentlich bekannt. Ideologisch ist die Gruppe verbunden mit der schon vor 20 Jahren verbotenen rassistisch-neonazistischen Blood and Honor. Nach Einschätzung der Behörden ist Combat 18 Deutschland mit dem Nationalsozialismus wesensverwandt. Als Verbotsgründe nennt denn Herbert Reul, Innenminister in Nordrhein-Westfalen.
Weil sich dieser Verein nach umfassender Prüfung zum einen gegen die verfassungsmäßige Ordnung richtet, weil er ferner nach Zweck und Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderläuft und weil er sich außerdem gegen den Gedanken der Völkerverständigung richtet. Die Vereinigung hat eine nationalsozialistische, eine rassistische, fremdenfeindliche und antisemitische Ideologie.
Und er betont,
bei den Anhängern von Combat 18 ist von einer Waffenaffinität und einer individuellen Gewaltbereitschaft auszugehen.
Dadurch, dass sich der Verein in die Tradition der britischen Vereinigung stelle, so das Bundesinnenministerium, genieße er in der Szene Strahlkraft und Ansehen, werde als Symbol des gewaltbereiten Rechtsextremismus verehrt. Dabei trete die Gruppierung selten öffentlichkeitswirksam in Erscheinung. Ihre neonazistische Ausrichtung werde sichtbar vor allem durch die Musik mit rechtsextremistischen und antisemitischen Texten, die sie vertreibe, dadurch, dass sie entsprechende Konzerte veranstalte und einschlägige Merchandising-Artikel vertreibe. Öffentlich gefordert wurde das Verbot vor allem, nachdem schon in den Ausschüssen, die die NSU-Morde untersuchten und in Verbindung mit dem Mord an Walter Lübcke, Kennverhältnisse der mutmaßlichen Täter zu Mitgliedern mindestens vermutet wurden. In der Erklärung des Innenministeriums wird darauf nicht direkt Bezug genommen. Mitglieder von Combat 18 seien aber wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verurteilt worden. Der FDP-Innenpolitiker Benjamin Strasser befindet jetzt:
Das Verbot ist richtig, aber es kommt leider auch erst viel zu spät.
Denn
es ist noch nicht lange her. Da hat man im Bundesinnenministerium von Combat 18 nichts wissen wollen. Denn trotz vieler Indizien und Hinweise auf Combat 18-Strukturen in Deutschland hieß es gegenüber kritischen Fragen aus dem Bundestag immer, diese Strukturen gäbe es nicht.
Ähnlich kritisiert das auch die Grüne Irene Mihalic. Der CDU-Innenpolitiker Matthias Mittelberg dagegen wirbt um Verständnis für die Dauer des Verfahrens. Im konkreten Fall habe die Struktur im Verborgenen und verteilt über Bundesländer gearbeitet.
Wir dürfen auf gar keinen Fall das Risiko eingehen, dass wir ein solches Vereinsverbot aussprechen und dann nachher, es wird in der Regel immer geklagt, dann nachher in einem Klageverfahren möglicherweise der Bund oder die Behörden dann unterliegen. Das wäre das übelste Signal, was man sich vorstellen könnte. Das würde natürlich die rechte Szene richtig stark machen.
Seine Kollegin von der Linksfraktion, Martina Renner, sieht das anders. Die Gruppierung habe ein halbes Jahr Zeit gehabt, Waffen und Finanzunterlagen beiseite zu schaffen. Das Verbot sei bloß symbolisch. Die meisten, die sich äußern, begrüßen es dagegen als ein Element neben Beobachtung der Szene, Jugendbildung oder, im Fall von Mittelbergs CDU, mehr Kompetenzen für die Ermittler.
Aus Berlin berichtete Gudula Geuter. Die Sozialdemokraten haben ein Problem mit dem hochumstrittenen ehemaligen Berliner Finanzsenator und nun Bestsellerautor Thilo Sarrazin, der immer noch SPD-Mitglied ist. Seit Jahren versucht die Partei, ihn loszuwerden. Seine Bücher erreichen zwar Millionenauflagen. Gleichzeitig wird Sarrazin heftig kritisiert, weil er zum Beispiel schon 2009 mit Blick auf muslimische Zuwanderer von Menschen sprach, die so wörtlich ständig neue Kopftuchmädchen produzierten. Zitat Ende. Das SPD-Kreisgericht hatte bereits Zitate Sarrazins als klar rassistisch gewertet. Nun hat die SPD im Fall Sarrazin einen neuen Erfolg verbucht. Eine Landeskommission bestätigt den Ausschluss des ehemaligen Finanzsenators aus Berlin aus der Partei. Doch Sarrazin will sich damit nicht abfinden. Frank Capellan berichtet.
So schnell schießen die Preußen nicht. Noch ist Thilo Sarrazin in der SPD und der umstrittene ehemalige Berliner Finanzsenator dürfte es wohl noch geraume Zeit bleiben. Thilo Sarrazin aus der SPD ausgeschlossen. Solche Überschriften geben am Mittag die Sache allzu verkürzt wieder. Ich weiß von nichts, lässt der erfolgreiche Buchautor zunächst erklären. Aber wenn das Landesschiedsgericht der Partei so entschieden haben sollte, werde er auf jeden Fall Rechtsmittel einlegen. Ich ziehe vor das Bundesschiedsgericht. Mein Anwalt hat schon den entsprechenden Auftrag.
Ich bleibe SPD-Mitglied bis an mein Lebensende.
Das hat der 74-Jährige gern betont, seit die Sozialdemokraten vor 10 Jahren einen ersten Anlauf unternahmen, Sarrazin aus der Partei auszuschließen. Und dabei soll es nun bleiben, nachdem das SPD-interne Landesschiedsgericht entschieden hat, er soll gehen. Sarrazins Anwalt war der Erste, der dies am Nachmittag bestätigte. Jetzt also die nächste Runde. Bundesschiedsgericht der SPD, auch ordentliche Gerichte will er notfalls anrufen. Bis vors Bundesverfassungsgericht werde ich ziehen, um den Ausschluss abzuwenden.
Die SPD möchte offenbar eine kritische Diskussion über den Islam und die Muslime verhindern und damit wird sie scheitern.
Prophezeit der Autor mit Blick auf das nunmehr dritte Ausschlussverfahren gegen ihn. Den ersten Anlauf gab es schon 2010. Damals war es ein Parteichef namens Sigmar Gabriel, der seiner Generalsekretärin Andrea Nahles auftrug, die Sache zu regeln. Sarrazin hatte das Buch »Deutschland schafft sich ab« geschrieben und vor Zuwanderern gewarnt, Menschen, die ständig neue Kopftuchmädchen produzierten. 2011 hatte es dann einen Vergleich zwischen Sarrazin und der Partei gegeben. Der Ruheständler und Publizist mit Millioneneinnahmen versicherte, weder sozialdemokratische Werte verletzen noch Migranten diskriminieren zu wollen. Das sorgte für Unmut bei den Genossen.
Gleichwohl brauchen wir jetzt einen Schlussstrich,
erklärte seinerzeit Andrea Nahles, doch der Frieden war nicht von Dauer. 2018 schrieb Thilo Sarrazin ein neues Buch, Feindliche Übernahme, wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht. Seine These, steigende Geburtenzahlen der Muslime gefährden die offene Gesellschaft, die Demokratie und den Wohlstand in unserem Land. Damit reichte es den Genossen einmal mehr. Das Kreisschiedsgericht der Partei in Charlottenburg-Wilmersdorf, dort wo er gemeldet ist, urteilte im Sommer vergangenen Jahres, das ist antimuslimisch und rassistisch. Der Antragsgegner wird aus der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands ausgeschlossen. Alles andere als eine Bestätigung dieses Spruchs durch das Berliner Landesschiedsgericht der SPD wäre heute eine Überraschung gewesen, genauso wie ein Einlenken des Beschuldigten.
Ich bin Mitglied der SPD und ich bleibe das.
Thilo Sarrazin will sich also weiter wehren. Er benutzt seine prominente Stellung als SPD-Mitglied bewusst, um den Verkauf seiner Bücher anzukurbeln. Auch das war ihm im laufenden Verfahren vorgehalten worden. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hatte es begrüßt, dass die Kreisschiedskommission seiner Berliner Partei im letzten Jahr einen Ausschluss für rechtens hielt. Heute hält er sich noch mit einer Reaktion zurück. Die Landesschiedskommission habe eine Frist zur Verschwiegenheit gesetzt bis morgen 10 Uhr. Daran halte er sich.
Frank Capellan berichtete. Für die SPD ist es ein sehr wichtiges Projekt in der Großen Koalition. Um die Grundrente gab es schon viel Streit mit dem Koalitionspartner. Ein Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil ist nun auf dem Weg, aber mehrere unionsgeführte Bundesministerien sollen weitreichende Bedenken dagegen haben. Und nun kommt auch noch dazu, dass die Finanzierung, die über eine Finanztransaktionssteuer in der EU gesichert werden soll, wohl so keine Mehrheit der entscheidenden EU-Finanzminister bekommen wird. Stefan Überbach berichtet aus Brüssel.
Es sieht nicht gut aus für eine europäische Finanztransaktionssteuer und das ist noch vorsichtig formuliert, denn von einer EU-weiten Regelung redet schon längst keiner mehr. Aktuell sind noch 10 Länder an einer gemeinsamen Börsensteuer interessiert, 9 wären nötig, um die Abgabe im Rahmen einer sogenannten verstärkten Zusammenarbeit dann auch einzuführen. Nach Lage der Dinge geht allerdings Österreich gerade von der Stange und sollte ein weiterer Staat abspringen, wäre die Sache endgültig gescheitert. Die Die Kritik aus Wien hat es jedenfalls in sich. Der Vorstoß von Olaf Scholz ist schlicht nicht akzeptabel, heißt es da. Und eigentlich war die Abgabe doch dafür gedacht, nach den Erfahrungen der großen Finanzkrise riskante Derivatgeschäfte und den Hochgeschwindigkeitshandel einzudämmen, sprich den Spekulanten das Handwerk zu legen. Davon aber ist nichts mehr übrig, findet der österreichische Finanzminister Gernot Blümel. Er verlangt einen neuen Plan und sagt, kommt der nicht, ist Österreich raus.
Ursprünglich hat man gesagt, nach der Finanz- und Wirtschaftskrise, man will die Spekulanten bestrafen und die Realwirtschaft stärken. Der aktuelle Vorschlag macht eigentlich genau das Umgekehrte. Er bestraft die Realwirtschaft und ist somit indirekt ein Vorteil für die Spekulanten. Und da können wir nicht zustimmen.
Der aktuelle Entwurf sieht eine Steuer von 0,2% auf Aktienkäufe vor. Aber nur dann, wenn es um Papiere von heimischen Großkonzernen geht, die einen Marktwert von mehr als 1 Milliarde Euro haben. Davon betroffen wären europaweit rund 550 Unternehmen. Olaf Scholz rechnet mit Einnahmen von etwa 1,5 Milliarden Euro im Jahr und will das Geld in die Grundrente stecken. Die Abfuhr aus Österreich ist für den deutschen Finanzminister also gleich doppelt ein herber Rückschlag. Scholz aber zeigt sich trotz allem demonstrativ optimistisch und sagt, alle Beteiligten wüssten nämlich, was geht und was nicht. Soll heißen, mehr ist im Moment einfach nicht drin. Bleibt dem Bundesfinanzminister als Notlösung womöglich nur noch ein deutscher Alleingang, wenn sich die aktuelle Blockade nicht auflösen lässt?
Ich gehe erstmal davon aus, dass diese Frage uns gar nicht gestellt werden muss, weil wir es auch gemeinsam hinkriegen.
Denn schließlich, sagt Olaf Scholz, gibt es noch weitere europäische Länder, die bei der Börsenumsatzsteuer gerne mitmachen würden. Welche das sind, verrät der Bundesfinanzminister aber nicht.
Informationen aus Brüssel von Stefan Überbach. Die Sorge, dass das Coronavirus eine neuartige, gefährliche Lungenkrankheit weiter verbreitet, ist international groß. Allerdings warnen Experten auch vor Panik. Jetzt werden 4 Verdachtsfälle aus Großbritannien gemeldet. Einzelheiten von Jens-Peter Marquardt.
Die Reisenden werden in verschiedenen Kliniken in Schottland untersucht. Sie waren zuvor von China-Reisen nach Schottland zurückgekehrt und hatten über Atemprobleme geklagt. Die Reisenden hatten zuvor auch Wuhan besucht, das als Ursprung der Coronavirus-Erkrankungen in China gilt. Noch ist nicht klar, ob es sich bei den Fällen in Schottland wirklich um Coronavirus-Infektionen handelt. Die Patienten liegen zwar auf Quarantänestationen, die Behörden sprechen aber von einer reinen Vorsichtsmaßnahme. In London Heathrow, der wichtigsten Drehscheibe für die Einreise nach Großbritannien und den Weiterflug zu anderen in- und ausländischen Flughäfen, gibt es Gesundheitschecks für China-Reisende. Der britische Gesundheitsminister sagte im Unterhaus in London, die Wahrscheinlichkeit, dass auch im Vereinigten Königreich Coronavirus-Infektionen auftreten würden, sei gestiegen. Das Land sei darauf aber gut vorbereitet.
Aus London Informationen von Jens-Peter Marquardt. 2 Tage lang protestierten und streikten die Bewohner der griechischen Inseln gegen die Flüchtlingslager, die heillos überfüllt sind und in denen die Menschen unter erbärmlichen Zuständen leben. Jetzt hat die griechische Regierung reagiert und versprochen, die Lager auf den Inseln zu schließen. Allerdings ist das verbunden mit einem Plan, der genauso auf Widerstand stößt. Thomas Bormann berichtet.
2 Tage lang hatten Bewohner und Lokalpolitiker der Ägäisinseln gegen die völlig überfüllten Flüchtlingslager vor ihren Haustüren protestiert. Da klangen die Worte des neuen griechischen Migrationsministers Notis Mitarakis heute Mittag zunächst wie eine Erlösung. Die offenen Lager, die zurzeit die Inseln so schwer belasten, werden endgültig im Sommer dieses Jahres schließen. Diesen Plan werden wir umsetzen. Die Ernüchterung kam aber schon im nächsten Satz des Ministers. Die offenen Lager werden geschlossen, stattdessen soll es geschlossene Lager geben, wiederum auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos. Wir sind uns einig, dass es geschlossene Zentren geben wird. Nur über die Größe sind wir uns noch nicht einig. Die geschlossenen Lager sollen jeweils im Inselinneren gebaut werden, fernab von Siedlungen. Flüchtlinge sollen diese Lager nicht verlassen dürfen. Mit anderen Worten, es wären Gefängnisse. Hilfsorganisationen haben bereits protestiert, das sei gegen die Menschenrechte. Yorgos Dantzos, der Bürgermeister von Samos, würde auf seiner Insel allenfalls ein kleines Registrierzentrum akzeptieren, wo neu ankommende Flüchtlinge Papiere bekommen und dann gleich weiterverteilt werden aufs griechische Festland oder in andere EU-Länder. Bürgermeister Dantzos: Aber es darf kein neues Lager geben, das dann wieder 7000 Menschen beherbergt. Auf einer so kleinen Insel wie der unseren geht das nicht. Das akzeptieren wir nicht. Wir haben ja nicht einmal die nötige Infrastruktur mit Wasserquellen und Kläranlagen. Das geht nicht. Trotzdem, die neue griechische Regierung unter dem konservativen Ministerpräsidenten Mitsotakis will die geschlossenen Lager bauen. Das ist keine neue Idee von heute. Das hatte die Regierung schon im Herbst angekündigt. Damals hatte sie auch versprochen, die Asylverfahren zu beschleunigen. Bislang sei aber nichts geschehen, kritisieren die Inselbürgermeister. Und die Flüchtlinge selbst, sie fürchten, in geschlossenen Lagern könnte es noch schlimmer werden, obwohl ihr Alltag jetzt schon die Hölle sei, meint dieser junge Mann aus Afghanistan.
No water, no electricity, weather is really cold. We cannot sleep in the tent.
Es gibt kein Wasser, es gibt keinen Strom, es ist kalt, wir können im Zelt gar nicht schlafen vor Kälte, sagt er. Auch er würde lieber heute als morgen die Insel Lesbos verlassen und weiterziehen aufs griechische Festland oder irgendwohin nach Europa. Aber er muss auf der Insel bleiben, bis über sein Asylverfahren entschieden ist. So sieht es das Flüchtlingsabkommen vor, das die EU vor 4 Jahren mit der Türkei geschlossen hatte. Mittlerweile sitzen deswegen schon 42.000 Flüchtlinge auf 5 griechischen Inseln fest. Darunter leiden nicht nur die Flüchtlinge, sondern eben auch die Inselbewohner. Wenn sich nicht bald etwas ändert, wollen sie wieder zum Protest auf die Straße gehen.
Thomas Bohrmann berichtete. Polen gilt als Sorgenkind in der EU. Manche Beobachter sehen unter der nationalkonservativen PiS-Regierung die Demokratie des Landes in Gefahr. Unter anderem auch wegen einer umstrittenen Justizreform. Noch heute Abend wollen die polnischen Abgeordneten in Warschau über ein umstrittenes Gesetz abstimmen zur Disziplinierung von Richtern. Florian Kellermann hat die Einzelheiten.
Wenn der Sejm das Gesetz verabschiedet hat, dürfte es rasch in Kraft treten. Er werde seine Unterschrift nicht verweigern, erklärte heute Staatspräsident Andrzej Duda. Er ist zwar parteilos, gehörte aber früher der rechtskonservativen Regierungspartei PiS an. Schon vor wenigen Tagen erklärte Duda: Wir können in Polen Meinungsverschiedenheiten haben, aber diese Sache ist unstrittig. Das Justizwesen muss reformiert werden und die Richter müssen verstehen, welche Rolle sie im Staat haben. So wie wir einst den Kommunismus besiegt haben, so glaube ich daran, dass wir es schaffen, unser polnisches Haus zu säubern, sodass es sauber, ordentlich und schön ist. Ungewöhnlich scharfe Worte für Duda, der im PiS-Lager bisher eher als moderat galt. Sie zeigen, die Polarisierung in der polnischen politischen Landschaft nimmt weiter zu, auch durch das Gesetz, das der Sejm heute voraussichtlich beschließen wird. Es verbietet Richtern, die Justizreform der Regierung zu kritisieren. Vor allem sollen sie nicht den Status von Richtern, die nach der Reform ernannt wurden, angreifen dürfen. Sonst drohe dem Land ein rechtliches Chaos, argumentiert die Regierung. Die Gegner sprechen dagegen von einem Maulkorbgesetz, das die Richter grundsätzlicher Rechte beraube. Bartłomiej Przymusiński, Richter und Sprecher der Richtervereinigung Justitia gegenüber Radio RMF: Unser Standpunkt deckt sich mit dem der Venedig-Kommission des Europarats. Es ist also falsch zu behaupten, dass wir bloß unsere Privilegien verteidigen. Wir verteidigen die richterliche Unabhängigkeit. Und dahinter verbirgt sich das Recht jedes Bürgers, dass sein Rechtsstreit im Gerichtssaal entschieden wird und nicht im stillen Hinterzimmer einer Partei. Gemeint ist damit natürlich die Regierungspartei PiS. Denn die Regierung erlangt durch die Justizreform Einfluss auf die Gerichte. Insbesondere durch eine neue Disziplinarkammer, die Verfahren gegen Richter anstrengen kann. Gegen einige Richter, die die Justizreform am lautesten kritisiert haben, laufen bereits Verfahren. Der oberste Gerichtshof in Polen indes macht heute genau das, was das neue Gesetz verbieten soll. Er stellt die Legitimität von Richtern, die neu ernannt worden sind, in Frage. 3 Kammern des obersten Gerichtshofs haben sich versammelt, um einen gemeinsamen Standpunkt zu erarbeiten. Małgorzata Szuleka von der Helsinki Stiftung für Menschenrechte gegenüber Radio Talk FM. Der oberste Gerichtshof geht dabei auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom November des vergangenen Jahres zurück. Der EuGH hat Kriterien dafür genannt, dass ein Richter unabhängig von politischer Einflussnahme ist. Das betraf den neuen Landesjustizrat und die neue Disziplinarkammer. Der Europäische Gerichtshof sagte es nicht direkt, aber es ließ sich aus dem Urteil erschließen. Die von der PiS neu geschaffenen juristischen Organe erfüllen diese Kriterien nicht. Bald könnte der EuGH eine noch weit größere Rolle für Polen spielen. Die EU-Kommission hat ihn aufgefordert, sich klar zur Disziplinarkammer zu äußern und diese durch eine einstweilige Verfügung vorerst außer Kraft zu setzen. Damit wäre auch das Gesetz, das heute beschlossen werden soll, erst einmal gegenstandslos.
Der Bericht aus Warschau von Florian Kellermann. Nicht immer würdig, Holocaust-Gedenktag in Israel, das ist eines unserer Themen in den Kommentaren um 19.05 Uhr. Die Informationen am Abend gehen an dieser Stelle zu Ende. Am Mikrofon war Christiane Kess. Danke für Ihr Interesse.